Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.
Die Schüler lernen online, Fitnessstudios bieten Kurse übers Telefon an, Klavierunterricht wird über Skype realisiert. In den Familien spielt man wieder Karten, schaut gemeinsam Filme, ja, und kommt ganz einfach miteinander ins Gespräch. Soweit hat die Corona-Pandemie tatsächlich auch ihr Gutes. Denn wenn man gesund ist, kann man natürlich sich trotzdem ganz gut die Zeit vertreiben. Was aber passiert, wenn man krank ist? Wie gut sind die Krankenhäuser in der Region gerüstet? Ich war unterwegs und zwar in den Kliniken Erlabrunn GmbH und dort verabredet mit Dr. Konstanze Fisch und Heidrun Ballmann. Die beiden sind Geschäftsführerinnen der Einrichtung und zunächst einmal wollte ich wissen von Heidrun Ballmann, wie sieht's denn nun eigentlich aus, Frau Ballmann? Sie sind seit 1987 am Krankenhaus beschäftigt. Haben Sie sowas Ähnliches, sowas Vergleichbares, was wir vielleicht einfach nur vergessen haben, irgendwann mal erlebt?
Nein, also das kann ich ruhigen Gewissens sagen, so etwas habe ich noch nicht erlebt in den ganzen vielen Jahren nicht. Nicht mal eine annähernd vergleichbare Situation. Das ist schon für uns alle eine riesengroße Herausforderung.
Wie sind Sie jetzt im Krankenhaus in diese Situation hineingerutscht, sage ich jetzt ganz einfach mal, weil das war ja ein schrittweiser Prozess, wenngleich es nach außen ein bisschen schneller alles vorankam.
Also wir haben im Krankenhaus schon sehr zeitig angefangen, das war schon Ende Januar, wo Herr Spahn den gesundheitlichen Notstand ausgerufen hat fürs Land. Dort haben wir dann schon die ersten Beratungen in einem größeren Kreis stattfinden lassen und angeschaut, wo können wir Infektionsbereiche etablieren, welche Bereiche sind dazu geeignet. Wir haben von Anfang an einen großen Personenkreis inbegriffen, Ärzte, die Hygienefachkräfte ganz wichtig, wie gesagt, das Stationspersonal und haben dann, wo sich die Situation zugespitzt hat, dann auch schon den Krisenstab gebildet und arbeiten bereits seit 4. März in diesem Krisenstab regelmäßig. Jeden Tag sitzen wir mit der ärztlichen Direktorin, der Pflegedienstdirektorin, die Hygienefachkraft und wir als Geschäftsführerin zusammen und beraten, was Neues ist, welche Festlegungen getroffen werden müssen. Mittlerweile haben wir noch einen großen Krisenstab gebildet, der tagt 1 bis 2 Mal die Woche. Dort wird dann noch weitere Verantwortungsträger informiert über den aktuellen Stand.
Jetzt ist das ja eine völlig neue Situation für uns alle. Ich gehe davon aus, auch fürs Krankenhaus. Wie reagieren die Mitarbeiter? Wie reagiert das Personal?
Die Mitarbeiter reagieren unterschiedlich, muss man sagen. Es gibt sehr, sehr engagierte Mitarbeiter, die wirklich alles möglich machen. Es gibt ängstliche Mitarbeiter, die Angst haben, dass sie sich infizieren können, dass sie sich anstecken können. Mitunter auch, weil sie Angehörige zu Hause haben, die zu Risikogruppen gehören. Das macht es mitunter schon etwas schwierig.
Kann man momentan von einem normalen Krankenhausalltag sprechen oder ist das schon nicht mehr gegeben?
Oh ja, doch. Ich denke, in den normalen Bereichen, wo jetzt orthopädische Patienten, normale internistische Patienten, gynäkologische Patienten, chirurgische Patienten, ist dort der normale Stationsablauf, der normale Behandlungsablauf. Das ist schon noch ein normaler Krankenhausalltag.
Unsere Interviewsituation ist alles andere als normal, denn normalerweise würde ich mit einem Mikrofon kommen. Jetzt haben wir 2 Mikrofone. Deshalb auch die Bitte, dass wir jetzt ganz einfach mal sozusagen das Mikrofon weitergeben. Denn das gehört natürlich auch in diesen Zeiten dazu, dass man Interviewpartner schützt. Und die Distanz zwischen uns, die muss einfach zurzeit mal gegeben sein. Konstanze Fisch, jetzt haben wir schon gehört, also die Reaktionen im Haus, die sind ganz unterschiedlich. Es hat sich auch ein bisschen was in den Abläufen geändert. Also in der vergangenen Woche wurde beispielsweise eine Fieberambulanz offiziell, ja, eingeweiht ist jetzt das falsche Wort, aber offiziell in Dienst gestellt.
Die Fieberambulanz haben wir in Dienst gestellt, um zum einen unsere Notaufnahme als auch unsere MVZs zu entlasten, denn in beide Bereiche kommen ambulante Patienten, die getestet werden müssen, wo wir auch erstmal entscheiden müssen, also wo die Mitarbeiter dort entscheiden müssen, ist ein Test sinnvoll, entspricht die Durchführung des Tests den RKI-Richtlinien, woran wir uns sehr deutlich halten.
RKI, Robert-Koch-Institut.
Ja, Robert-Koch-Institut, weil wenn wir das nicht einhalten, alleine die Menge der Tests zu groß wird, die Labore das nicht schaffen, die Testmaterialien auch nicht mehr da sind. Und wir schützen damit natürlich auch andere Patienten, die ganz normal in unseren MVZ-Praxen behandelt werden oder auch andere Patienten, die in unsere Notaufnahme kommen. Das hat sich seit Mitte letzter Woche bewährt. Der Ansturm nimmt langsam zu, ist aber von unseren Mitarbeitern auch noch gut zu bewältigen. Und wir sind sehr dankbar, dass auch die Mitarbeiter aus den Ambulanzen des medizinischen Versorgungszentrums da sehr bereit sind, diese Tests durchzuführen, trotz der doch relativ kritischen Situation auch für sie.
Überhaupt ist mir aufgefallen, dass sich doch ein paar Kleinigkeiten geändert haben. Beispielsweise an der Pforte werden natürlich auch die Mitarbeiter geschützt. Da ist jetzt eine Folie bzw. eine Plastik angebracht.
Ja, wir versuchen natürlich, dass Mitarbeiter von der sogenannten Tröpfcheninfektion geschützt werden, wo immer man miteinander sprechen muss. An der Pforte ist ja sowieso ein Fenster da, aber trotzdem gehen die Patienten oft noch ein Stückchen ran. Da werden teilweise noch Unterlagen getauscht. Das haben wir jetzt schon so geregelt, dass Parkscheine, die wir austeilen, nicht mehr zurückgegeben werden, sondern in einem Papierkorb entsorgt werden, direkt davor, also ein Einwegmaterial sozusagen verwendet wird. Das sind so Kleinigkeiten und das sind Themen, die auch täglich auf uns als Geschäftsführung einstürmen. Also heute kam zum Beispiel die ganz praktische Frage auf, Patienten dürfen nicht mehr besucht werden von ihren Angehörigen. Wie organisieren wir jetzt den Wäschewechsel? Normalerweise gehen Patienten Schmutzwäsche mit nach Hause, bekommen von ihren Angehörigen saubere Wäsche. Jetzt klären wir gerade, bringt das der Holland-Bringedienst in die Pforte? Wie regeln wir das im Haus, dass trotzdem für die Patienten eine normale Krankenhausbehandlung möglich ist und wir diese Hygienerichtlinien einhalten können? Viele kleine Themen.
Jetzt haben Sie ja gerade schon angesprochen, also es sind viele kleine Dinge, die sich ändern müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr, sehr schwierig ist in dieser momentanen Situation, gerade wenn man ältere Patienten hier im Haus hat, zu akzeptieren, dass man sie halt nicht besuchen kann. Wie sind die Angehörigen? Wie reagieren die Patienten?
Mir sind im Moment keine größeren Probleme mit den Patienten und den Angehörigen bekannt, wobei die natürlich auch als allererstes an der Pforte stehen, beziehungsweise an der Rezeption. Und wir sind auch da froh, dass so viele Informationen über die Medien kommen. Aller Art, zum Glück auch viele richtige und korrekte Informationen, sodass schon mehr oder weniger die gesamte Bevölkerung weiß, dass Krankenhausbesuche nicht mehr erlaubt sind, außer eben in ganz besonderen Fällen.
Soweit also das Besucherthema. Aber es gibt natürlich einen ganz besonderen Fall auch. Also wie sieht das aus bei Geburten? Man hat gehört, einige Krankenhäuser lassen gar keine Begleitpersonen mehr zu zur Geburt.
Die Geburtshilfe gehört auf jeden Fall zu den Bereichen, die Frau Ballmann schon erwähnt hatte, die ganz normal weiterlaufen aus medizinischer Sicht. Wir haben hier die Entscheidung getroffen, dass die Muttis oder die zukünftigen Muttis eine Begleitperson mitbringen dürfen zur Entbindung oder einmal Besuch bekommen dürfen, aber diese Begleitperson muss dann auch hier im Krankenhaus bleiben. Also sie können wie bisher die Familienzimmer nutzen, sollte aber dann der Vati nach Hause gehen, darf er nicht nochmal ins Haus. Also wir müssen die Kontakte auf das unbedingt Notwendige reduzieren. Das betrifft leider auch die Besuche durch Geschwisterkinder und alle anderen Angehörigen.
Soweit also ja, der normale Klinikalltag, wenn man das momentan so sagen kann. Jetzt wollen aber natürlich viele Erzgebirger wissen, wie ist denn das Klinikum Erlabrunn oder die Kliniken Erlabrunn, wie sind die aufgestellt, falls es jetzt doch zu einer größeren Anzahl von Corona-Patienten kommt. Welche Maßnahmen sind da bereits getroffen? Gibt es da eine Isolierstation oder wie muss ich mir den Stand momentan vorstellen, Frau Ballmann?
Ja, also wir haben schon sehr frühzeitig Maßnahmen in Angriff genommen. Wir haben einen Bereich, das ist unser ehemaliger alter Palliativbereich, der schon sehr abgeschlossen ist. Dort sind 6 Betten, wie gesagt. Dort ist jetzt so dieser erste Quarantänebereich. Dort hatten wir auch schon so 3-4 Verdachtsfälle liegen, die zum letztendlich glücklicherweise alle negativ ausgegangen sind. In diesem Bereich sind sehr hohe Anforderungen an den Infektionsschutz. Also die Mitarbeiter gehen wirklich in den entsprechenden Hygienevorschriften begleitet in die Zimmer. Wie gesagt, dort halten wir alles ein. Wir können diesen Bereich ohne große Probleme auf die gesamte Station 1 erweitern. Wie gesagt, wir hätten dann insgesamt 25 Betten zur Verfügung. Es ist ein sehr abgeschlossener Bereich. Und wenn das nicht reichen würde, dann würden wir weiterhin die Station 12, das ist die Station, die darüber liegt, das ist alles in unserem Nordflügel angelegt, also auch so von der Gebäudesubstanz her ein bisschen separiert, würden wir dann den Bereich der Station 12 weiter nutzen und hätten nochmal über 20 Betten zur Verfügung. Des Weiteren sind unsere Kapazitäten auf der Intensivstation wichtig. Wie gesagt, wir verfügen über 5 Beatmungsbetten, also Betten, wo auch beatmet werden kann. Und wir sind mit unseren Intensivmedizinern da sehr eng in Kontakt, welche weiteren Möglichkeiten es geben würde für den Katastrophenfall, welche Geräte noch zusätzlich genutzt werden könnten, wie mobile Beatmungsgeräte, mit durchaus auch Narkosegeräte. Aber das ist dann schon die Stufe, wo es sehr schlimm ist.
Gehen wir noch mal eine Stufe zurück, gehen wir noch mal in den normalen Quarantänebereich hinein. Wie kleiden sich dort momentan die Mitarbeiter? Wie sind die ausgestattet? Wie sind die ausgerüstet?
Also unsere Mitarbeiter sind nach den Vorschriften des RKI, Robert-Koch-Institutes, ausgestattet. Sie haben Schutzkittel, sie haben Mundschutz, Mund-Nasen-Schutz. Sie haben eine Brille und mitunter wird auch ein Haarschutz getragen, nicht immer. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen unterschiedlich. Was wir noch nicht machen, was so eine Forderung ist, mitunter separate Schuhe, die man desinfizieren kann. Da gibt's einfach nicht genug Schuhe und das sind auch noch nicht die Forderungen vom RKI. Was ganz viel gemacht wird, die Händehygiene, also sehr viel, wie gesagt, Desinfektionsmöglichkeiten stehen überall. Ja, und ansonsten sind diese Zimmer oder dieser Bereich mit einer Schleuse versehen, sodass auch der Wechsel der kontaminierten Sachen dann problemlos in dem Bereich erfolgen kann.
Jetzt hatten Sie vorhin schon angesprochen, das Personal reagiert ganz unterschiedlich. Also beruht das momentan auf eine Freiwilligkeit, also die, die das wollen, arbeiten in diesem Bereich?
Bis jetzt ist es glücklicherweise so, das sind ja im Grunde genommen internistische Fälle. Dieser Bereich wird von Schwestern der inneren Medizin bespielt und die Schwestern sind sehr tough, sage ich mal. Da hatten wir noch nicht die Diskussion, dass jemand in diesen Bereich nicht gehen möchte. Das sind eher andere Bereiche, wo eigentlich bisher gar nicht die schweren Fälle oder überhaupt gar keine Fälle auftreten und gleich gar nicht schwere Fälle.
Jetzt haben Sie viel über Hygiene gesprochen und über Schutz der Mitarbeiter. Wie sieht's da momentan mit Material aus? Also ich weiß, Ihre Klinikapotheke, die hat da schon vor langer Zeit reagiert und weitsichtig gehandelt.
Ja, Sie sagen es, wir haben eine sehr weitsichtige Apothekerin, die schon eine gute Vorratswirtschaft hat, aber was noch nichts mit Hamstern zu tun hat. Wir haben jetzt noch unsere Bestände, aber wir müssen auch unsere Mitarbeiter fast täglich darauf hinweisen, sorgsam mit diesen Sachen umzugehen, mit dieser Schutzausrüstung, weil es gibt ja durchaus Lieferprobleme und man weiß nicht, wann man den Nachschub bekommt, sodass wir sehr sorgsam mit den Materialien umgehen müssen. Aber es gibt überhaupt noch keine Versorgungsnöte.
Wenn jetzt tatsächlich jemand den Verdacht hat, er könnte Corona infiziert sein, wie geht der richtig vor? An welcher Stelle ist es überhaupt sinnvoll, ins Krankenhaus zu gehen?
Der Patient, der vermutet, infiziert zu sein, das bedeutet eigentlich, dass er Symptome hat, also ganz besonders Husten, möglicherweise Fieber, also auf jeden Fall nicht jeden kleinen Schnupfen. Und der Patient sollte zuerst sich telefonisch in der Hausarztpraxis melden oder in einer der Fieberambulanzen, die jetzt in vielen Häusern eingerichtet worden sind, ins Krankenhaus und dann vielleicht, wenn der Patient selbst kommt, in die Notaufnahme des Krankenhauses gehören nur Patienten mit schweren Symptomen, höherem Fieber, schwerer Erkältung, schwerem Husten, Atemnot oder weitergehenden Problemen. Das ist auch sehr wichtig, dass dies eingehalten wird, da sonst die Notaufnahmen der Krankenhäuser extrem überfordert werden, weil wir auch davon ausgehen müssen, dass ja noch ganz normal akut kranke Patienten dort hineinkommen. Die Patienten sollten bei kleinen Symptomen und Unsicherheiten immer erst die ambulanten Möglichkeiten nutzen.
Haben Sie den Eindruck, dass das jeder verstanden hat und dass es da auch eine Einsicht gibt? Oder sind die Leute sehr, sehr nervös und wollen sich plötzlich alle testen lassen, sobald ein bisschen Husten auftritt?
Der Wunsch, sich testen zu lassen, ist schon sehr groß. Und das Verständnis dafür, dass auch ein Test erst einige Tage nach einer möglichen Infektion überhaupt ein sinnvolles Ergebnis ergibt, ist noch nicht unbedingt da. Und es gibt dann schon Auseinandersetzungen auch, die die Mitarbeiter führen müssen, zu sagen, der Test hat jetzt bei Ihnen keinen Sinn, wir machen das jetzt nicht. Wir können Sie maximal untersuchen wie einen normalen Erkältungspatienten. Deshalb heißt ja auch die Ambulanz Fieberambulanz. Also es werden ja auch Patienten einfach anamnestisch befragt, die wir dann nicht testen, weil einfach keine Indikation für den Test ist. Und das Verständnis muss noch ein Stück wachsen.
Wir hatten jetzt auch schon gehört, also dass die Intensivstation vorbereitet ist. Das Helios Klinikum in Aue beispielsweise, das hat ja zusätzliches Beatmungsgerät geordert. Ist das erforderlich, beziehungsweise haben Sie das auch getan und wenn ja, in welchem Umfang?
Wir haben das versucht. Also es war ja auch bekannt gegeben, dass die Regierung Beatmungsgeräte geordert hat, die verteilt werden soll. Aber alle Auskünfte, die unsere Abteilung für Medizintechnik bekommen hat, über die Firmen, mit denen wir Kontakt haben, also besonders auch die Firma Träger, die bei uns sehr viel Ausrüstung geliefert hat, wurde uns mitgeteilt, dass im Moment bis auf Weiteres keine Aussicht auf eine Lieferung besteht, sondern dass wir einfach die Reserven mobilisieren müssen, die wir im Hause haben.
Konstanze Fisch, vielleicht jetzt noch zum Schluss so ein bisschen auch Optimismus beziehungsweise auch ein bisschen persönlich. Wie hat sich momentan Ihr Leben verändert? Wo haben Sie sich coronamäßig angepasst? Also was lassen Sie zurzeit? Und natürlich auch so ein bisschen Optimismus, der ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, in dieser Zeit.
Ja, ich persönlich, wir können nicht mehr in unsere Tanzkurse gehen und nicht in unser Fitnessstudio. Ich glaube, wir machen jetzt mehr Outdoor-Sport gemeinsam mit meinem Mann. Ich habe jetzt am Wochenende Sport mit Online-Kurs gemacht, den unser Fitnessstudio zur Verfügung stellt. Wir sind persönlich sehr optimistisch, aber ich muss sagen, es belastet mich schon, auch am Wochenende, das merkt auch mein Mann. Ich verfolge, was ich sonst nicht unbedingt tun muss, auch meine E-Mails zu Hause. Das machen wir sonst nur in ganz besonderen Fällen. Ja, und wir hatten auch am Sonntag schon Kontakt bezüglich einer E-Mail, die wir offiziell bekommen haben vom Klinikum Chemnitz, sodass ich auch wusste, dass auch meine Kollegin, die Frau Ballmann, auch das ganze Wochenende dort irgendwo dabei ist. Das ist schon anders als sonst, aber es ist für uns auch völlig in Ordnung in dieser Situation.
Heidrun Ballmann, auch an Sie natürlich diese Frage. Wie sieht momentan Ihr Alltag aus? Hat der sich großartig geändert? Wahrscheinlich ja, wie bei allen. Und natürlich, woher nehmen Sie so ein bisschen Optimismus, dass es recht bald auch wieder besser wird in jeder Hinsicht?
Ja, also ich bin da schon auch ein optimistischer Mensch und ich kann mir alles noch gar nicht vorstellen, dass es wirklich so schlimm wird wie in Italien. Da darf man überhaupt nicht dran denken. Also das betrübt mich schon, wenn ich das sehe. Aber hier bin ich unserer Politik dankbar. Wie gesagt, die Politik hat schon viel dafür getan, wenn auch immer noch Stimmen aufkommen und es ist alles zu langsam und zu wenig. Aber man sieht ja auch, wie schwierig es ist, jede Maßnahme umzusetzen. Und jetzt mit diesem Kontaktverbot, ich finde das vollkommen in Ordnung. Gibt's ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ja, und privat, ich versuche, wie gesagt, neben der Arbeit auch noch ein bisschen an meinen Kopf frei zu bekommen, denken, sodass ich auch ab und zu mal laufen gehe, war auch das Wochenende laufen. Es war ja ein wunderschönes Wetter. Was mich gewundert hat, ich habe niemanden im Wald getroffen. Und da habe ich so gedacht, die Leute müssten doch eigentlich zumindest in den Gruppen, wie sie rausgehen dürfen, doch eigentlich jetzt auch unsere schöne Natur mal nutzen. Die ist so schön und man trifft sehr, sehr wenig Leute.
Also Wald, Natur und die erzgebirgische Landschaft sozusagen als Kraftspeicher. Dann sage ich vielen Dank, Konstanze Fisch, Heidrun Ballmann. Vielen Dank und natürlich eine gute Zeit. Kommen Sie gut durch diese Phase und ja hoffentlich auch mit wenigen Fällen und dass alle geheilt nach Hause gehen können. Das wünsche ich uns allen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.